NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. März 1138. Konrad III. Wird zum König gekrönt.
Wenn Sie ein Kind bekämen, würden Sie es Angela nennen, nur weil die Kanzlerin so heißt, oder Frank Walter wegen unseres Präsidenten, im Extremfall sogar Horst, siehe Bayern? Wohl kaum. Das war im Hochmittelalter anders. Da wurden kleine Jungs massenweise auf den Namen des Königs getauft, vor allem auf die Namen Heinrich und Konrad, Kurzform Hinz und Kunz. Es gab in jenen unruhigen Zeiten 7 Heinriche und 4 Konrade auf dem Thron. Hinz und Kunz wurden zum Synonym für Beliebigkeit. Um den dritten Kunz in dieser Reihe geht es heute, um Konrad den Dritten. Bei ihm sehen wir, wie man als König begabt sein mag und trotzdem grandios scheitern kann. Auch daraus kann man lernen. Besonders rührt aber eine Geste an, ein Moment der Menschlichkeit. Er machte Konrad zur Sagengestalt. Im Dezember 1140 belagern Konrads Ritter die Burg Weinsberg nahe Heilbronn. Sein Gegner, Herzog Welf, eilt herbei und wird geschlagen. Den Welfen in der Burg droht der König mit dem Tod, wie in diesem Gedicht beschrieben.
Unversöhnlich war entbrennt des ergrimmten Kaisers Zorn. Weinsberg wurde hart berennet. Welfen war der Tod geschworen.
In höchster Not kommen einige Frauen aus der Burg, verlangen den König zu sprechen. Sie flehen um freien Abzug der Frauen und Kinder und darum, dass jede Frau ihr wertvollstes Gut auf den Schultern mit sich tragen dürfe.
Konrad hat erhört ihr Flehen, dass ein jede sicherlich aus der Festung möchte gehen, tragen, was sie könnt mit sich.
König Konrad stimmt zu. Bald öffnen sich die Festungstore und die Frauen tragen das auf den Schultern, was ihnen am wichtigsten ist.
Was beginnen da die Weiber? Nicht, wer hat's gehöret je, Gold und Silber. Nein, die Leiber ihrer Männer fassen sie.
Die Frauen von Weinsberg tragen am 21. Dezember 1140 ihre Männer in Sicherheit. Und König Konrad hält sein Wort, lässt sie abziehen, angeblich sogar mit einem Lächeln. Dies Lächeln hatte, falls es denn tatsächlich bei Konrad zu sehen war, Seltenheitswert. Denn schon 2 Jahre lang kämpfte der König um die Macht. Er selber war der erste König aus der Familie der Staufer, ein Herrschergeschlecht aus Schwaben. Auf der anderen Seite standen die Welfen aus Sachsen und Bayern, alle machthungrig und streitlustig. Zunächst war Konrad der Herausforderer als Gegenkönig und scheiterte. Seine große Stunde kam 1138 nach dem Tod des alten Königs. Es folgte ein Schauspiel wie heute bei den Verhandlungen über eine GroKo. Favorit für die Königskrone war Heinrich der Stolze, ein Welfe. Der trat bei der Wahlversammlung allerdings so arrogant auf, dass er die Fürsten gegen sich aufbrachte und damit Konrad in die Karten spielte.
Von allen Anwesenden wurde Konrad als Nachfolger gefordert und er wurde zum König erhoben. Zum Erfolg des Vorgehens trug bei, dass sich Herzog Heinrich wegen seines Stolzes fast bei allen verhasst gemacht hatte.
Konrad hatte es aber auch leicht, denn die wählenden Fürsten waren handverlesen von Konrads Partei, berichtet Knut Görig, Mittelalterhistoriker an der Uni München.
Er wurde nur von einem kleinen Teil der Wahlberechtigten gewählt. Also es war mit anderen Worten ein Kreis von Freunden und Vertrauten, die ihn wählten.
Der Keim des Thronstreits war damit bereits angelegt. Von Staatsstreich sprachen später Historiker. Doch damals gab es noch keine klare Reichsverfassung. Recht war flexibel. Konrad ließ sich standesgemäß heute vor 880 Jahren in Aachen zum König krönen. Dann musste er um den Thron kämpfen. Denn das Recht folgt der Macht.
Besonders wird ja betont auch seine Tapferkeit im Kampf. Das war eine der Erwartungen, die die Zeitgenossen an den König hatten, dass er auch durch persönliche Teilnahme am Kampf und durch persönliche Tapferkeit seine Herrschaftsbefähigung unter Beweis stellt.
Kampf allein reichte aber nicht. Hinzukommen musste eine geschickte Personalpolitik. Nur so konnte Konrad seine Macht behaupten.
Dass er eine Heiratspolitik betreibt, sodass es ein Netz von Verwandten und Getreuen gibt, die ihn und seine Herrschaft gewissermaßen tragen und stabilisieren. Das ist sicher ein ganz entscheidender Punkt gewesen.
Militärisch behielt Konrad III. Zwar die Oberhand, doch der Preis war hoch. Vor allem für die einfache Bevölkerung in den Konfliktregionen. Sie litt unter der Politik der verbrannten Erde. Musste sich immer wieder in die nächstgelegene Burg flüchten, denn die Ritter kämpften kaum gegeneinander, sondern im Zweifel lieber gegen Schwächere.
Man ließ sich keineswegs unbedingt auf eine Schlacht mit unkalkulierbarem Ausgang ein, sondern verwüstete die Besitzungen des Gegners, um auf diese Weise ihn als machtlos zu erweisen, also dass er unfähig war, Schutz zu gewähren denjenigen, die unter seiner Herrschaft standen.
Die Chronik berichtete über die Weiber von Weinsberg, beschrieb aber auch die Nöte der damaligen Zeit.
Dass er zwar tapfer und fähig sei, aber während seiner Regierungszeit eben Armut, Hunger, Unwetter und Kriege bestimmend gewesen seien.
Was weniger an der Persönlichkeit des Königs lag, sondern an den widrigen Umständen. Das Klima wurde kälter, Missernten sorgten für Not. Für Konrad wichtige Menschen starben vorzeitig, betont Historiker Göhrig.
Er hat vor allem Pech gehabt und war keineswegs unfähig.
Das Pech klebte im Hochmittelalter lange am Deutschen Reich. Eine Dynastie nach der anderen ging unter. Zuerst die Ottonen, mangels männlichem Nachwuchs. Dann folgten die Salier. Der letzte Salier, Heinrich V., hatte ebenfalls keinen Thronerben. Dann der erste Staufer, unser Konrad. Fragile Königsdynastien in Deutschland, sie stärkten die Macht der Fürsten bei der Königswahl.
Das ist vor allem dieses Abreißen der dynastischen Kontinuität, die immer wieder die Fürsten mit ins Spiel bringt bei der Bestimmung der Nachfolge.
Betont Historiker Knut Göhrig. Hinzu kam der ewig scheinende Machtkampf zwischen den ganzen Heinrichs und den Päpsten. Er schwächte die Macht der Könige. Es entstand eine Struktur, die heute noch typisch ist für Deutschland. Ein Föderalismus, starke Landesfürsten, schwache Zentralgewalt. Das Gegenmodell zum deutschen Königtum wurde das französische. Dort konnte sich eine Dynastie halten und den Thron weitervererben.
Die Kapetinger in Frankreich hatten eben das Glück, dass sie zwar vergleichsweise wenig Söhne, aber immer langlebige Söhne hatten. Die sind einfach nicht weggestorben.
Anders in Deutschland. Das Wegsterben wichtiger Personen durchzog König Konrads Regierungszeit. Zum Kaiser wurde er nie gekrönt, sondern starb kurz vorher. Ein deutscher König ohne Kaisertitel, das brachte Konrad im Nachhinein ein schlechtes Image.
Ja, das kann man so sagen. Zumindest die ältere Forschung hat seine Regierung ziemlich abwertend beurteilt.
Hinzu kam der ungelöste Konflikt mit seinen Gegnern und noch eines.
Ein dritter Punkt ist schließlich, dass sein Kreuzzug eigentlich ein Desaster gewesen ist, sodass sich insgesamt der Eindruck entwickelt und entsteht, es handle sich um eine erfolglose Regierung.
Der Kreuzzug nach Jerusalem, nicht der erste, aber der erste mit Beteiligung des deutschen Königs. Anders war, dass Muslime die Grafschaft Edessa zurückerobert hatten. 7 Jahre nach Weinsberg ging es los. Eigentlich wollte Konrad gar nicht mit, denn zu Hause herrschte immer noch kein Frieden.
Bevor man zum Kreuzzug aufbricht, muss man sinnvollerweise das Reich in Frieden hinterlassen.
Also beschloss man, dass die deutschen Streithähne an verschiedenen Orten kämpfen sollten. Eine Fraktion führte den Kreuzzug im Osten Deutschlands gegen die Slawen, während das andere Lager mit König Konrad Richtung Jerusalem aufbrach.
Durch diese Zweiteilung gewissermaßen ist es auch gelungen, dass die miteinander verfeindeten Fürsten eben nicht gemeinsam auf den Kreuzzug, also ins Heilige Land, aufgebrochen sind und durch die mitgebrachte Feindschaft gewissermaßen auch den Erfolg des Unternehmens nicht von vornherein gefährdet hätten.
Der Ausgang war ungewiss, deshalb ließ Konrad noch vor seinem Aufbruch ins Heilige Land seinen minderjährigen Sohn Heinrich zum Mitkönig wählen, quasi zum Thronfolger. Helfen sollte ihm das auch nicht, denn sein kleiner Hinz sollte bereits mit 13 Jahren sterben, typisch deutsch damals. Dass Konrad überhaupt mit 20.000 deutschen Kreuzfahrern aufbrach nach Jerusalem, lässt sich nur durch den Zeitgeist erklären. Man erwartete vom König, dass er für den Glauben kämpfte. Der Preis für jeden Kreuzfahrer schien verlockend, die Vergebung aller Sünden.
Ein Hauptmotiv für die Kreuzzugsbegeisterung war sicher die Vorstellung, dass der Gläubige am Ende seines Lebens oder am jüngsten Tag straflos vor den richtenden Gott treten werde, wenn er am Kreuzzug teilgenommen hat bzw. während des Kreuzzugs gestorben ist.
Das persönliche Seelenheil als Motiv, um in den Krieg zu ziehen. Eine Art Lebensversicherung für das jüngste Gericht, Vorsorge für das Ende aller Tage. Gelegenheit zu sterben bekamen die Kreuzfahrer fast alle, denn der Kreuzzug war lausig vorbereitet.
Man hatte den Fehler gemacht, dass man viele Teilnehmer mitgenommen hatte, die weder ausreichend bewaffnet waren, noch über ausreichend eigene Mittel verfügt haben, um sich während dieser langen Reise zu verpflegen.
Also mussten sie plündern und machten sich in Anatolien verhasst. Die Kreuzfahrer wurden in mehreren Schlachten vernichtend geschlagen. König Konrad trafen zwei gegnerische Pfeile. Davon und von der Malaria sollte er sich nie wieder richtig erholen. Einer war dabei, der aus diesem Kreuzzug lernen wollte, Konrads Neffe Friedrich, sein späterer Nachfolger, ein aufbrausender Typ, der einmal unter dem Spitznamen Barbarossa in die Geschichtsbücher eingehen sollte, Rotbart. Barbarossa brannte in einer Vergeltungsaktion ein ganzes Kloster nieder, ein Heißsporn. König Konrad war in Gedanken wohl mehr zu Hause, schrieb seinem kleinen Sohn noch ermunternde Worte in die Heimat und forderte ihn auf, die Stellung daheim zu halten.
Wenn du uns als Herrn achtest, dass du voll guter Absicht ganz festen Mut fassest, wodurch deine und unsere Ehre von Tag zu Tag erhöht und die üble Wut unserer Widersacher weggewischt wird.
Die Verlierer im Heiligen Land starteten noch ein Himmelfahrtskommando. Konrad wollte eine prestigeträchtige Stadt erobern.
Es gab einen desaströsen Heereszug nach Damaskus, über dessen Anlass man eigentlich nicht so richtig weiß. Und er ist mit anderen Worten mit leeren Händen und eigentlich erfolglos vom Kreuzzug zurückgekommen.
Pleiten, Pech und Pannen. Konrad III. Kam auf keinen grünen Zweig. 1150 starb sein Sohn Heinrich. Zwei Jahre später wollte Konrad sich endlich in Rom zum Kaiser krönen lassen und vorher seinen zweiten Sohn zum Nachfolger machen.
Der Termin für die Krönung in Aachen ist bereits festgelegt im März 1152, aber wie es der Zufall so will, stirbt Konrad in Bamberg im Februar 1152, bevor die Krönung seines jüngsten Sohnes stattfinden konnte.
Schlechte Zeiten in Deutschland. Konrad war und blieb ein glückloser Herrscher. So hieß es in der Kölner Königschronik.
Die Zeiten dieses Königs waren über alle Maßen traurig. Ungünstige Witterung, Hunger und ständiger Mangel, verschiedene Kriegswirren herrschten unter ihm. Er selbst war ein kriegerischer und tapferer Mann und bewies Eifer, wie es sich für einen König gebührt. Aber durch ein gewisses Verhängnis begann das Gemeinwesen unter ihm zu zerfallen.
Konrad starb mit 59 Jahren an der Malaria. Unter seinen beiden großen Nachfolgern, Barbarossa und Friedrich II., sollte das Reich wieder friedlicher und wohlhabender werden. Bis die Stauferzeit nach 130 Jahren ebenfalls zu Ende ging. Von Konrad blieben dagegen nur der fehlende Kaisertitel und wüste Zeiten und vielleicht ein Lächeln, als die Weiber von Weinsberg auf dem Rücken ihre Männer aus der Burg schleppten.
Denket doch, es trugen Weiber, schwach von Rücken, arm an Stärk, die so schweren Männerleiber, oh, ein treues Wunderwerk. Schweiget nun, ihr Weiberfeinde, lobt, was ihr zuvor geschmäht. Frauen sind die treuesten Freunde, ihre Lieb vor alles geht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Konrad III., der am 13. März 1138 zum König gekrönt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.